Hindernisse. Bin mal gespannt, ob da jemand eine Idee hat. Diakon, Diakonie. Also das hat was Enges miteinander verbunden. Und es bedeutet auch ganz viel für unseren Verband. 100 Jahre feiern wir dieses Jahr. Und entscheidend bei der Entstehung und lange Jahre waren die Diakonissen für die Erweckung, für ja, den Aufbruch. Dafür, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, weil sie Menschen geholfen haben. Anderen Menschen, die in Not waren. Meistens am Anfang durch die Krankenpflege, aber ganz schnell und über viele Jahre ist das dann dazu gekommen, dass es eben auch mehr geht, nur um das Äußere, auch um die innere Versorgung von, ja, von Wunden. Und was ist der bekannteste Text neben der Geburt und dem Sterben von Jesus? Hat jemand gesagt, na, das ist doch die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Um den geht es auch bei diesem Thema natürlich aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn, Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber, desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Was sind wesentliche Fragen? Fangen wir mal mit einer an. Bekommt man Geld zurück, wenn das Taxi rückwärts fährt? Ja oder nein? Müssen wir mal ausprobieren. Warum laufen Nasen, während die Füße riechen? Die Nasen laufen, habe ich noch keinen gesehen, der auf der Nase gelaufen ist. Und mit den Füßen riechen, naja, geht auch nicht. Und noch eins, wenn Schwimmen, das mache ich auch gerne, wirklich schlank macht, was machen dann die Blauwale falsch? Die sind kräftig. Also man kann Fragen stellen, die so ein bisschen schwierig sind, lustig gemeint. Was ist eine wichtige, was ist die wesentliche Frage? Die ein Mensch stellen kann. Hier wird sie Jesus gestellt. Wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich zu Gott, in die Gemeinschaft mit ihm? Das ist eine Frage, die manch einer stellt im Laufe der Zeit. Wie komme ich zu Gott? Wie bleibe ich bei Gott? Was muss ich dafür tun? Nun war die Frage ja nicht so ganz mit guter Meinung gestellt, mit guten Absichten. Der Mensch wollte Jesus auf die Probe stellen, haben wir ja gelesen. Und trotzdem, Jesus nimmt die Frage an, er nimmt sie ernst, auch wenn er provoziert werden sollte. Und das ist das Erste, was wir hier lernen können. Wir dürfen Jesus, wir dürfen Gott diese Frage stellen und er nimmt sie ernst. Wie auch immer sie komisch sein mag für Menschen, für andere Menschen, für uns selbst vielleicht, Gott dürfen wir die Fragen stellen, die wir haben. Was bekommt er als Antwort? Ja, was liest du denn da? In der Bibel steht es doch drin. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir hier beantwortet bekommen. Lies in der Bibel, um die Antwort zu bekommen, die Frage, die du hast. Und natürlich braucht es eine Hilfe zum Verstehen der Bibel. Und da ist Jesus das Entscheidende. Er erzählt eine Geschichte. Da werden wir herausgefordert. Mit dem Auftrag, tu das, so wirst du leben. Tu das. Ganz entscheidend wird das in unserem Text beschrieben. Entdecke Jesus und du wirst staunen über Gott. Jetzt könnte ich aufhören, aber ich mache trotzdem weiter. Denn was bedeutet das für uns konkret, praktisch? Schauen wir nochmal, was dort steht. Was liest du da? Was steht in der Bibel? Da antwortet dieser Mensch, ja, das sind zwei Gebote entscheidend. Das Doppelgebot, kann man auch sagen, der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Natürlich, an erster Stelle steht Gott lieben. Das ist wichtig, das sollen wir tun. In dieser Begegnung mit einem reichen Jungunternehmer macht Jesus deutlich, was es heißt, diesen ersten Teil zu erfüllen, dieses Doppelgebots der Liebe. Da kommt der junge Mann und sagt, ja, ich gebe doch so viel Geld weiter und ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber dann sagt Jesus zu ihm, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Alles hergeben? Dazu war er nicht in der Lage. Er liebt doch das Geld mehr als Gott. Traurig geht er weg. Und diese zweite Frage oder das zweite Gebot in der Begegnung mit dem Theologen macht Jesus diese andere Seite deutlich. Er zeigt, was es heißt, den zweiten Teil des Gebotes zu erfüllen. Dieser Geistliche, er hat eine tiefe Beziehung zu Gott, sollte man jedenfalls meinen. Er liebt Gott, aber seiner Liebe zu Gott fehlt es offenbar an Konsequenzen. Er stellt Jesus die Frage, wer ist denn mein Nächster? Wem soll ich denn helfen? Eigentlich eine gute Frage, oder? Wer ist mein Nächster? Das ist nicht auch vielleicht unsere Frage, wem soll ich denn wirklich helfen? Es gibt doch so viele Hilfsorganisationen. Wir haben so einen tollen Staat, der allen Leuten hilft. Wer ist der Hilfsbedürftige in deinem Leben? Ich frage es an der Stelle schon und am Schluss nochmal. Wer ist der Hilfsbedürftige in deinem Leben? Vielleicht die Mutter aus der Nachbarschaft, die sich nicht richtig um ihre Kinder kümmert. Vielleicht der Arbeitskollege, der auf Kosten seiner Kollegen schlampig arbeitet. Vielleicht der Mitstudent, der einfach nur nervig ist, der zeitraubend dich in Gespräche vertieft. Oder jemand aus der Schulklasse, der die anderen mobbt, der sie ärgert. Wer braucht Hilfe? Ja, wir können doch nicht allen helfen. Die Not ist doch so groß, wenn wir das dann doch irgendwann feststellen. Unsere Zeit ist begrenzt, unser Geldbeutel ist begrenzt. Und oft sind wir auch überfordert mit den Problemen der anderen. Was der für ein Problem hat, da kann ich dem wirklich doch nicht helfen. Wer ist denn mein Nächster? Wir brauchen da wirklich eine Antwort. Wer ist mein Nächster? Jesus lässt sich auf die Frage ein und erzählt nun die Geschichte. Es war ein Mensch, irgendeiner, ein x-Beliebiger, der auf der Straße unterwegs ist, von Jerusalem nach Jericho. Ganz allgemein bleibt Jesus. Warum denkt Jesus nicht an die Leute, die ich vorhin so aufgezählt habe? Unsere Nahestehenden, den Nachbarn, ein Mensch, ein x-beliebiger Mensch. Auf dieser abenteuerlichen Strecke zwischen Jerusalem und Jericho war er also unterwegs. Nichts Besonderes. Aber dann passiert das. An einer unübersichtlichen Stelle kommen die Räuber. Sie schlagen ihn zusammen, rauben ihn aus, lassen ihn halbtot liegen. Eins ist klar, wer bei dieser Hitze in diesem Land dort liegt, so, der wird nicht lange überleben. Wen braucht es, um jetzt zu helfen? Zum Glück kommt einer vorbei. Sogar ein Priester, der muss doch helfen. Er kommt von Jerusalem, Gottesdienst im Tempel. Er hat eine Predigt über Nächstenliebe gehalten. Die Leute waren angesprochen davon. Ihm selbst gingen die Gedanken auch noch so durch den Kopf. Ja, vielleicht hat der Priester sich innerlich schon auf die Hilfe eingestellt, dem Mann da zu helfen. Aber da kommt ihm der Gedanke, wer ist denn mein Nächster? Ich habe ja in meinem Geldbeutel noch das Geld für den Dienst, den ich bekommen habe im Tempel in der Tasche. Und zu Hause, da wartet meine Familie. Und die Gemeinde, die braucht mich auch und meine Familie. Wenn jetzt die Banditen kommen, dann bin ich erledigt. Wem ist denn dann geholfen? Außerdem kann es ja sein, dass dieser Mensch da stirbt, während ich ihm helfe. Und dann bin ich auch noch schuld. Da müssen doch die Fachleute her. In Jericho, da werde ich bestimmt den Rettungsdienst alarmieren. Ich diene Gott am besten, wenn ich das so mache. Nach einiger Zeit kommt ein Levit an die Stelle. Auch der geht vorbei und der hat bestimmt ganz ähnliche Überlegungen. Ich habe heute Abend einen Vortrag über Nächstenliebe in Jericho zu halten. Und blitzschnell macht er die Rechnung auf. Wenn ich hier helfe, dann fällt mein Vortrag aus. Das geht doch nicht. Und dann wägt er ab. Hier würde ich einem helfen, aber mein Vortrag über Nächstenliebe, der würde vielleicht den Anstoß geben zur Gründung eines Hilfsdienstes. Und da würde viel mehr Menschen geholfen werden. Eindeutig die Rechnung, gell? Wir haben immer gute Gründe, einen großen Bogen, um die Menschen zu machen, die unsere Hilfe brauchen. Und nach einiger Zeit kommt der Samariter vorbei, zum Glück. Und ausgerechnet der hilft spontan. Er sieht den Verwundeten und leistet erste Hilfe. Es jammert ihn. Er geht hin, er reinigt die Wunden, verbindet sie, bringt ihn in Sicherheit, pflegt ihn, versorgt ihn. Und alles beginnt damit, dass der hinsieht. Grundausstattung der Ersten Hilfe. Ich habe mal den Erste-Hilfe-Kasten geholt. Ich weiß nicht, wer den vielleicht in letzter Zeit mal gebraucht hat. Das ist hier aus unserem orangen Kasten. Also wenn wir Erste Hilfe brauchen, müssen wir nur dahin gehen und können helfen. Wenn wir denn wissen, für was diese Sachen zu allem gut sind. Also ich weiß nicht, wie lange bei euch der Erste-Hilfe-Kurs her ist. Bei mir schon lange her. Und man müsste eigentlich mal wieder eine Auffrischung machen, für was man da was braucht. Die Schutzhandschuhe, ja, das ist klar. Aber welche Mullbildende nehme ich denn jetzt hier? Und welches Verbandtuch? Oder nehme ich doch gleich das Dreieckstuch? Es ist nicht so leicht, Erste Hilfe. Das lassen wir doch lieber die Fachleute machen. Da haben wir ja eine Fachfrau und weiß nicht, wer noch Erste Hilfe und Krankenpflege gelernt hat. Es ist nicht so leicht zu helfen. Es ist schwierig. Also den Erste-Hilfe-Kurs, den können wir ja mal machen, mal nachholen vielleicht oder uns mal sagen lassen, wie das geht. Für äußere Wunden, was können wir für Erste Hilfe, für die allgemeine Hilfe sagen? 3 Punkte. Wer helfen will, braucht Augen, um zu sehen. Wer helfen will, muss ab- oder aussteigen. Und das Dritte, wer helfen will, der sucht sich Verbündete der Nächstenliebe. Zum Ersten, wer helfen will, braucht Augen, um zu sehen. Man kann nicht blind durch die Gegend rennen. Das geht nicht gut. Es gibt so einen tollen Film, wo ein Mensch blind ist und dann, ja, aber so den Wunsch hat, noch einmal Auto zu fahren, selbst am Steuer zu sitzen und zu lenken. Und neben ihm sitzt dann einer, der den Blinden steuert. Und natürlich im Film muss das ja gut gehen, aber in der Wirklichkeit geht sowas nicht gut aus, wenn wir blind durch die Gegend fahren. Wir müssen unsere Augen aufmachen, auch auf die Gefahr hin, dass uns das schwerfällt, auch auf die Gefahr hin, dass es uns die Gedärme durcheinander bringt. So heißt das nämlich hier. Und bei Jesus, es fährt in die Gedärme hinein, wenn wir das sehen, was an Not da ist in der Welt und ganz konkret in unserer Umgebung. Hinsehen ist der erste Akt der Nächstenliebe. Und diese Not macht dann eben auch finderisch. Die Liebe ergreift unsere Augen und dann unsere Hand. Mache ich die Augen zu, dann ja, können wir auch mit den Händen nicht viel helfen. Und am Ende schläft unser Gewissen ganz ein. Matthäus 25 sagt das Jesus: Herr, da werden die Leute angeklagt, die nicht geholfen haben. Und die antworten dann: Ja, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Ja, wir haben es nicht gesehen, wir haben nicht hingeschaut. Das Wegsehen ist unsere Schuld. Der Samariter, er sieht hin. Und er macht den zweiten Schritt. Wer helfen will, muss ab- oder aussteigen. Ich weiß nicht, ob er auf seinem Tier selber unterwegs war. Er musste jedenfalls aussteigen. Wenn wir im Auto unterwegs sind, müssen wir aussteigen, um zu schauen. Erste Hilfe ist Pflicht. Wenn nicht, Unterlassen der ersten Hilfe, ja, werden wir verurteilt. Dieser Mann muss sich bücken. Er muss sich die Hände schmutzig machen. Er tut das, was jetzt im Augenblick in seinen Möglichkeiten liegt. Nicht mehr und nicht weniger. Keiner hat gar keine Möglichkeiten zu helfen. Natürlich, jeder ist unterschiedlich ausgerüstet mit Erste-Hilfe-Kurs, aber die Not muss gelindert werden. Und wir müssen manchmal eben aussteigen aus unseren Plänen, die wir so haben. Ein jeder sehe nicht auf das, was auf das Seine, sondern auch das, was dem anderen dient, hat der Paulus mal gesagt. Hinschauen und helfen. Dabei ist das größte Problem ja unsere Zeit. Wir haben keine Zeit. Und wir haben unseren Plan. Und den durchkreuzen zu lassen, ist so schwierig. Bereit sein, mich auf die Aufgaben einzustellen, die Gott mir heute stellt. Das ist die Herausforderung. Und der Mensch in Not liegt bestimmt dann auf unserem Weg oder begegnet uns dann, wenn wir keine Zeit haben, was anderes vorhaben. Der Samariter aber lädt den noch Schwachen auf seinen Esel und bringt ihn in die nächstgelegene Herberge. Er pflegt ihn eine Zeit lang, beauftragt dann den Wirt. Oft ist Menschen nur geholfen, wenn man sie herausholt aus ihrer Situation, aus ihrer Umgebung, in einen geschützten Bereich und sie dort pflegt. Jetzt wieder die Übertragung. Wie ist das, wenn Menschen innere Not haben? Wo können sie hinkommen, Hilfe bekommen? Ich denke, Gemeinde sollte so ein Ort sein. Andere Christen sollten so ein Ort sein, wo Menschen eingeladen werden, dass sie Hilfe bekommen. Jesus will helfen. Er hilft. Wollen wir es auch tun, ihm nachmachen? Ihn zu dem Chefarzt zu bringen, Chefarztbehandlung, das ist ja manchen vorbehalten, die dafür extra bezahlen. In der Gemeinde ist die Chefarztbehandlung bei Gott gegeben, wenn wir Menschen einladen, dorthin zu kommen. Und zum Dritten, wer helfen will, und da sind wir auch schon bei den Gedanken von eben, sucht sich Verbündete der Nächstenliebe. So macht es der Samariter. Er holt den Wirt rein. Gut, er bezahlt ihn jetzt hier. Und das ist gut, dass es solche Hilfe gibt. Helfer, die ja, sich professionell um Menschen kümmern, die dafür eine Ausbildung haben, die sich dafür Zeit nehmen und wirklich dafür dann am besten geeignet sind. Und doch braucht es eben auch die anderen, die erste Hilfe leisten. Die Besuche machen bei den Kranken, die den Menschen auch mit ihren Möglichkeiten beistehen, die oftmals ja noch besondere Möglichkeiten haben. Von meinem Bruder weiß ich das, der in der Klinik Hohe Mark arbeitet als Krankenpfleger, wie wertvoll das ist, wenn die Leute auch miteinander ihre Hilfe, die sie haben, teilen, dass sie sagen, das hat mir geholfen oder mir geht es genauso wie dir. So wichtig ist die Hilfe von allen, nicht nur von dem einen, der helfen kann, der besonders dafür ausgebildet ist. Es entlastet uns, dass wir Menschen auch in andere Hände übergeben können. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir Menschen nicht nur an uns binden, sondern dass wir sie an Jesus binden, dass wir sie in die Gemeinde hineinholen, zu anderen Christen. Und noch was ganz Entscheidendes, wichtig ist auch, wir können anderen nur helfen, wenn wir selber uns entsprechend helfen lassen. Wenn wir selber Hilfe empfangen haben, dann ist uns oft die Hilfe dem anderen gegenüber ganz anders möglich, weil wir wissen, was er für Probleme hat. Wenn ich selber krank war, weiß ich erst, wie es dem anderen wirklich geht. Wenn ich selber eine Not hatte mit einer Frage zu meinem Glauben, zu Jesus, zu Gott, erst dann kann ich auf den anderen richtig verstehen, wenn er diese Frage noch nicht beantwortet bekommen hat. Wir brauchen die Hilfe des anderen, wir brauchen die Hilfe Gottes. Jeder braucht Hilfe. Und darum ist die Hilfe so notwendig, die Diakonie. Für unsere Gemeinde, dass Menschen geholfen wird, denn erst und oftmals dann lassen sich Leute erst auf den Glauben ein, wenn sie äußerlich was anderes sehen als bei anderen Menschen. Wer ist mein Nächster? Das war diese Frage heute. Man kann sich mit so einer Frage aus der Verantwortung ziehen. Ja, das mein Nächster, das ist nicht mein Nächster. Ich habe ja dieses und jenes vor. Man kann sich aber auch mit dieser Frage der Verantwortung stellen. Zum Schluss steht ja gar nicht mehr diese Frage tatsächlich im Raum, sondern nachdem Jesus die Geschichte erzählt hat, fragt er, wer von den dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem der unter die Räuber gefallen war? Der Schlüssel für die Antwort auf die Frage von Jesus liegt in der Umkehrung. Wem bin ich der Nächste? Nicht wer ist der Nächste, sondern wem bin ich der Nächste? Was ist mein Auftrag? Wer braucht jetzt meine Hilfe? Wer braucht heute noch meine Hilfe? Und noch einmal zu diesem Einwand, ich kann ja nicht allen helfen. Ich begegne heute bestimmt noch verschiedenen Leuten. Und die ganze Woche, wem soll ich dann helfen? Du kannst ja nicht allen helfen. Und vielleicht nicht die ganze Welt verändern. Weltveränderer klingt ja so hochtrabend. Aber wie kann die Welt doch verändert werden? Durch mein Handeln kann ich den Unterschied machen im Leben eines einzelnen Menschen. Und damit wird die Welt schon ein Stück weit verändert. Eine kleine Geschichte. Ein alter Mann geht am Strand entlang beim Sonnenuntergang. Vor sich beobachtet er einen jungen Mann. Er sammelt Seesterne auf und er wirft sie ins Meer. Er holt diesen jungen Mann schließlich ein und fragt ihn, warum machst du denn das? Der antwortet, ja, diese Seesterne, die sterben hier alle, wenn sie bis morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, hier liegen bleiben. Sagt der Ältere wieder, aber der Strand ist doch kilometerlang und da liegen noch tausende Seesterne. Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich hier abmähst und so ein paar dort wieder ins Wasser wirfst? Der junge Mann blickt auf den Seestern in seiner Hand. Er wirft ihn in die rettenden Wellen und schaut den alten Mann an und sagt, für diesen einen hier macht es den Unterschied. Für diesen einen hier macht es den Unterschied. Wer die Menschen mit den Augen der Liebe und Barmherzigkeit von Jesus ansieht, der wird immer wissen, wer sein Nächster ist. Lass uns das weitergeben, was wir empfangen haben. Dabei werden wir nicht ärmer. Ich möchte beten. Zunächst eine Zeit der Stille geben zum Nachdenken. Wer ist mein Nächster? Wem will ich Nächster sein? Herr Jesus Christus, die Not in dieser Welt ist so groß. Und manche Not haben wir schon abgehakt und übersehen in unserer Umgebung. Herr, wir können nicht allen helfen, aber wir wollen dem helfen, der jetzt, heute, nächste Woche unser Nächster ist. Mach uns dafür die Augen auf, schärf uns den Blick dafür. Lass uns nicht vorbeigehen, sondern das tun, was du möchtest. Herr, wir bitten dich, dass du der Not in dieser Welt Herr wirst und die Antwort gibst du, dass wir helfen sollen. Manchmal tust du Wunder. Dafür danken wir dir und bitten dich auch, dass du ja auch der Corona-Pandemie ein Ende machst, dass du den Schmerzen und Leiden der Menschen ein Ende machst, die krank sind, auch aus unserer Gemeinde. Danke, wo du schon geholfen hast. Danke für all die, denen es jetzt besser geht, wo wir schon Gebetserhörungen erleben durften. Und wir bitten dich, fang du bei uns wieder an. Lass uns erkennen, was dran ist, was wir tun können. Und lass uns das nicht ohne deine Kraft tun. Lass uns immer wieder bei dir die Kraft bekommen, den Erste-Hilfe-Kurs machen, um wirklich helfen zu können, um nicht am Ende nur ausgebrannt zu sein, ohne mit dir unterwegs zu sein und deiner Kraft und deinen Möglichkeiten. Steck du uns an neu durch deinen Geist. Lass uns deine Liebe spüren, die du zu uns hast. Du hast die Welt geschaffen, du hast uns geschaffen, du hast unsere Schuld ans Kreuz getragen. Danke dafür. Und hilf uns aus dieser Kraft loszugehen. Auf dich bauen wir, mit dir rechnen wir. Dir sei die Ehre. Amen.